In den letzten Jahren haben wir einen rasanten Wandel in der Art und Weise erlebt, wie Unternehmen Technologie nutzen, um ihre Prozesse zu optimieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Thema ist ja besonders relevant angesichts auch der aktuellen geopolitischen Entwicklung und der neuen politischen Landschaft in den USA.
Tja, mit Donald Trump, der erneut als Präsident gewählt wurde, stehen wir vor einer Reihe von Fragen. Wie wird sich das auf die transatlantischen Handelsbeziehungen auswirken? Welche Rolle spielen dabei innovative Technologien? Wir werden darüber sprechen, wie Unternehmen in Deutschland und den USA zusammenarbeiten können, tja, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
Außerdem werden wir erörtern, welche Verantwortung Technologieunternehmen tragen, wenn es um ethisches Handeln und gesellschaftliche Auswirkungen geht. Wir beobachten, wie prominente Tech-Unternehmer wie Elon Musk oder Peter Thiel zunehmend Einfluss auf die politische Landschaft in den USA gewinnen. Ihre Entscheidungen und Technologien haben nicht nur wirtschaftliche, ja, sondern auch gesellschaftliche Auswirkungen. Wie können wir sicherstellen, dass dieser Einfluss im Einklang mit unseren Werten steht?
Tja, und das besprechen wir gleich alles mit einer Frau, die es wissen muss. Sie ist Aufsichtsrätin und vor allem auch Präsidentin der American Chamber of Commerce in Deutschland. Und bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wir machen eine kleine Feiertagspause, 2 Wochen lang. Ihr hört uns also wieder am 8. Januar. Bis dahin, hört doch auch gerne alte Folgen und abonniert uns. Wir freuen uns.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war Ihr erstes Handy?
Ein Nokia.
Welche App nutzen Sie am meisten?
Google Translate.
Und welche technologische Superkraft wünschen Sie sich?
In die Zukunft schauen.
Und wer ist aus Ihrer Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Jemand, den ich nicht kenne. Bin ich sicher.
Und woran denken Sie als erstes beim Wort Digitalisierung?
KI und Transhumanismus.
Ich habe ja fast damit gerechnet, dass Sie vielleicht Elon Musk ungern sagen, weil er jetzt so eine Rolle spielt bei dem, was da kommt mit Donald Trump. Aber wir haben es eben schon ein bisschen angeteasert. Wer Sie kennt, weiß, dass Sie jetzt zu Gast sind, Simone Menne. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Hallo.
Ich freue mich drauf, danke.
Ja, wir freuen uns auch und wir haben eben schon gesagt, Sie sind Präsidentin der AmCham, also genau die Richtige, um jetzt über das zu sprechen, was da kommen mag aus den USA und mit den USA. Aber um mal zu schauen, was Sie sonst so gemacht haben. Sie sind Aufsichtsrätin in verschiedenen Unternehmen. Ihre Karriere haben Sie bei der Lufthansa auch ja einen Teil verbracht, sogar einen erheblichen Teil. Dort waren Sie dann unter anderem auch CFO und das speziell von 2012 bis 2016, dann auch bei Boehringer Ingelheim gewesen und eben heute, wie gesagt, unter anderem bei der Post Henkel Johnson Controls im Aufsichtsrat.
Ja, was ich mich immer gefragt habe, wenn man so viele Position hat in so Unternehmen, wie kriegt man das alles auf die Reihe, das nicht durcheinander zu bringen?
Also man muss sich gut vorbereiten, aber die Unternehmen sind schon sehr unterschiedlich und von daher merkt man automatisch, dass man jetzt nicht die eine Zahl mit der anderen verwechselt. Ich bin ja hauptsächlich in den Finanzen tätig und im Prüfungsausschuss. Andererseits kann man aber auch gut Transferleistungen machen, also gerade was jetzt Berichterstattung für Nachhaltigkeit angeht, sind alle Unternehmen, in denen ich jetzt im Aufsichtsrat sitze, mit diesem Berichtswesen beschäftigt. Und da kann man auch guten Austausch machen und Best Practice machen. Also das 4 Mandate ist, glaube ich, gut machbar, ohne dass man sich verwechselt.
Und Sie mögen Abwechslung, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Die AmCham ist das eine, die Aufsichtsratsmandate das andere. Was ich eben noch nicht gesagt habe, Sie sind ja auch quasi eine Kollegin, weil Sie auch einen Podcast machen, der hier im RTL-Universum speziell mit Stern erscheint, Die Boss. Machen Sie auch schon länger, ne?
Oh ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, aber wir haben angefangen in Corona. Mhm. Also dann ist es 4 Jahre, ne? 4 oder 5 Jahre, ja.
Wie die Zeit vergeht.
Cool, ja.
Wie die Zeit vergeht. Wir zeichnen 2 Tage vor Veröffentlichung auf. Jetzt haben wir Donald Trump schon langsam verdaut, dass er kommt. Also die Wahl ist jetzt schon ein bisschen her. Was haben Sie denn gedacht, als es passiert ist? Überrascht oder?
Nein, eigentlich nicht. Ich meine, die Voraussagen waren ja immer 50-50. Man weiß auch, wie fehlerbehaftet inzwischen Umfragen sind, weil einfach Menschen nicht mehr so funktionieren wie früher, dass ich einfach auf dem Festnetz anrufen kann und dann wenn ich 1000 Leute angerufen habe, auch die richtige Prognose mache. Und also es war schon ziemlich deutlich, dass in der breiten Bevölkerung der Wunsch ist nach Disruption und nach Veränderung, insbesondere im Hinblick auf ihr eigenes Wohlergehen. Also wirklich, it's the economy, stupid. Da ist was dran. Es geht den Menschen um ihr Geld, um ihre Kinder, die gut ausgebildet sein sollen, um ihre Gesundheit. Und da hatten sie das Gefühl, das ist schlechter geworden. Und das war bei Trump besser.
Aber diese Art der Fragen haben wir hier ja auch am Ende des Tages. Es wird jetzt viel geredet über Transformation und warum klappt es nicht mit den Veränderungsprozessen? Warum muss es immer so Disruption sein, ne, am Ende des Tages, bevor was passiert? Ich weiß nicht, ob Sie das auch in Ihren Unternehmen so erleben. Also da müssen sich ja auch viele verändern. Man sieht jetzt bei VW, was da los ist, wie schwer es doch fällt, das zu akzeptieren, oder?
Ja, Menschen per se ändern sich nicht gerne. Also das ist Fakt. Es ist, Gewohnheiten haben rein evolutionär gewisse Vorteile. Und von daher mögen Menschen keine abrupten Veränderungen, es sei denn, sie müssen. Und das macht Transformation in einem Unternehmen tatsächlich sehr schwer. Und wir haben ja schon vor Corona über Disruption gesprochen. Und deutschen Unternehmen insbesondere ging es lange Zeit sehr gut, auch deutschen Arbeitnehmern. Und es ging immer weiter mit dieser Methodik. Wir optimieren, aber wir stellen nicht in Frage unsere Geschäftsmodelle. Und die technologische Entwicklung führt dazu, dass wir das aber tun müssen. Und das tut im Normalfall weh. Und das im Übrigen sind von diesem "Ich mag mich nicht ändern" auch durchaus Topmanager betroffen. Das sind nicht nur die normalen Arbeitnehmer.
Nee, ich würde sogar weitergehen. Das ist ja am Ende die ganze Gesellschaft. Mhm. Das ist ja, wenn man auf den Klimawandel schaut, ja auch ähnlich. Alle sagen, genau, ja, ich würde den gerne bekämpfen. Aber wenn es dann um die eigenen Gewohnheiten geht, dann will da doch nicht jeder unbedingt ran. Dann würde ich jetzt aber einfach mal die These aufstellen, dann ist ja Donald Trump vielleicht sogar eine Art Weckruf. Vielleicht hilft er uns dann ja auch. Mal so in den Raum gestellt.
Also die Frage ist ja, wie viel der Weckruf es ist. Aber ja, ich habe das neulich auch mal gesagt. Also viele Dinge, die wir jetzt besprechen, die müssen wir tun. Und gegebenenfalls führt so eine in Anführungsstrichen Bedrohung durch jemanden, der disruptiv bei einem, also beim mächtigsten Mann der Welt, der disruptiv agiert, vielleicht führt die tatsächlich dazu, dass wir unsere Änderung deutlicher sehen und beschleunigen. Im Übrigen nicht anders als der Wechsel von russischem Gas. Ja, also dass wir sind gezwungen, es zu tun, und das ist manchmal auch sehr gut, wenn man dazu gezwungen ist.
Wie gefragt sind Sie zurzeit als MGM-Chefin? Wir haben es ja jetzt erlebt. Macron hat es ja erreicht, dass Trump bei der Eröffnung der Kathedrale Notre Dame erschienen ist. Das hätte ich mir für Deutschland auch gewünscht. Irgend so ein Deal, komm noch mal kurz vorbei, dann können wir mal reden. Aber haben wir da gute Beziehungen hin?
Also ich als MGM-Präsidentin bin gefragt, aber nicht bei, derzeit jedenfalls nicht beim neuen Regierungsteam von Herrn Trump, sondern eher tatsächlich als Gesprächspartnerin für die transatlantischen Beziehungen. Was Fakt ist, transatlantische Beziehungen gibt es schon sehr lange und auf sehr vielen Ebenen. Und zum Beispiel gibt es die American Chamber of Commerce, also die MCHEM, seit 120 Jahren. Das heißt, man kann sehen, dass wir durch viele Höhen und Tiefen gegangen sind, dass es Beziehungen zu Bundesstaaten gibt, zu Gouverneuren, Unternehmen in ihren Städten, in denen sie in USA tätig sind, oder eben auch amerikanische Unternehmen, die hier tätig sind. Das heißt, die Beziehungen sind vielfältig und Gott sei Dank nicht nur auf eine einzelne Regierungsperiode ausgerichtet. Ich habe schon gesehen, dass auch deutsche Politiker durchaus mit Republikanern gesprochen haben und republikanische Bundesstaaten besucht haben. Ich glaube, das ist mehr gewesen als vor der ersten Amtszeit von Herrn Trump.
Also würden Sie sagen, man ist besser vorbereitet? Das war ja eigentlich das, was schon seit einem Jahr gesagt wurde. Wir müssen uns vorbereiten, wir müssen uns vorbereiten.
Soweit man sich vorbereiten kann, ja.
Sind wir vorbereitet auf einen Elon Musk, der besonders vielleicht sehr viel Einfluss hat in einer neuen Regierung unter Umständen? Und der hat ja, schon gezeigt, was er mit Twitter und Co. so anstellt. Ne?
Was eben das Schwierige ist in der Vorbereitung, ist, wenn sich Ihre Partner, Handelspartner, politische Partner, wie auch immer, nicht erwartungsgemäß verhalten. Ja, das trifft, denke ich, vom Typus her, von der Persönlichkeit her auf Herrn Trump zu und sicher auch auf Herrn Musk. Was interessanterweise ja einige sogar als Vorteil besprochen haben, im Sinne von, ja, aber auch Präsident Xi oder Präsident Putin kann Herrn Trump nicht einschätzen. Da kann man sich sehr schwer darauf vorbereiten, außer dass sie viele Szenarien durchdenken und sagen, okay, was könnte passieren, wenn? Das machen sie ja im Unternehmen auch nicht anders. Also sie sagen, sie haben ja durchaus so in Anführungsstrichen Spielelemente, wo sie sagen, was würde jemand machen, der mein Geschäftsmodell kaputt machen will? Ja? Und so ähnlich müssen sie es denken. Also was könnte Herr Musk machen, wenn er jetzt 2/3 oder 1/3 der Administration abschafft? Was würde es bedeuten, wenn es keine Fiskalregulierung mehr gäbe? In den einfachsten Fällen, das ist das, was Unternehmen besprechen, ist derzeit, was würde passieren, wenn wir auf alle Importe in die USA 10% Zölle hätten und China mit 60% Zöllen belegt wäre? Ne? Das müssen Sie vorher durchdenken und möglichst nicht reagieren, sondern auch versuchen zu agieren. Also jetzt vorbereitet sein, gegebenenfalls schon Lieferketten darauf einstellen. Wir haben in der ersten Amtszeit gesehen, dass es nie so disruptiv gekommen ist, wie es angesagt war.
Da war man nicht vorbereitet. Aber heute gab es ja auch die Meldung, dass die ausländischen Unternehmen ihre Lager vollstopfen.
Ja, das ist zum Beispiel nicht. Das ist eine Methode, wo man erstmal sagt, wir wissen nicht, was kommt. Also vorsichtshalber legen wir Vorräte an. Dann können wir vermeiden, dass wir Zusatzzölle zahlen müssen. Wir haben auch seit längerer Zeit, sagen viele Unternehmen schon, wir produzieren in China für China. Weil auch schon in der Biden-Administration ganz klar war, dass China mit bestimmten Sanktionen belegt war oder auch werden wird. Das hat sich gar nicht so sehr unterschieden. Was sicher eine interessante Fragestellung ist, ist wirklich das disruptive Abschaffen von Administration. Ich meine, wir beklagen hier ja massiv das Thema Bürokratie und das ist in anderen Ländern nicht anders. Interessanterweise wurde gerade der argentinische Präsident Milei mit dem Hyatt-Preis ausgestattet, weil er sehr, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich rational momentan wirtschaftlich agiert in seinem Land, aber es wurde auch bezeichnet als Chemotherapie. Ja, also dass das etwas sehr, sehr Brutales ist, was da passiert. Und sowas kann auch in den USA passieren.
Ja, ist halt Disruption.
Ja, freut sich Herr Lindner. Ja. Dann nochmal zitieren kann. Aber am Ende muss man dann ja wahrscheinlich sagen, und es gibt ja auch durchaus in Deutschland Menschen, die Trump befürworten, muss man die Art und Weise, das Performative, wenn man so sagen möchte, trennen vom, also Künstler vom Werk trennen in dem Fall?
Teilweise muss man das. Also Sie müssen, also der Punkt ist, wir müssen unsere Werte behalten. Ne? Also die dürfen wir nicht in Frage stellen und da darf man auch nicht korrumpierbar sein. Sie müssen aber, wenn es um Handel geht oder wenn es um Technologien geht, schon versuchen, die Emotionen abzuschalten, ne? Und zu sagen, okay, das haben Sie im Geschäftsleben ja immer. Sie müssen ja nicht alle Ihre Kunden oder Lieferanten lieben oder mögen und müssen auch nicht mit allen gute Freunde sein. Und Sie machen trotzdem Geschäfte mit Ihnen. Das, denke ich, die Trennung muss man machen. Sobald es in die Richtung geht, ich muss dafür die Werte aufgeben, Das darf man weder als einzelner Mensch noch als Regierung tun, denke ich.
Ich denke da vor allen Dingen an so ein paar kleine Details, die so passiert sind. Ich meine, der Apple-Chef hat sich bei Trump beschwert über die hunderte Millionen Strafe der EU gegen Apple, meine ich. Facebook, Zuckerberg war auch schon bei ihm und es ging viel um Europa und was da an Strafen droht und Datenschutz und sowas alles. Mhm. Kommt da nicht ein Riesenrad auf uns zu, wenn Trump das riecht, dann wird er sagen, so entweder ihr spielt nach unserer Pfeife oder wir machen keine Geschäfte, also keine digitalen Geschäfte mehr mit euch.
Also die Szenarien werden besprochen und es ist ganz eindeutig, dass man ja sieht, dass Unternehmer Herrn Trump sehr nahe sind oder tatsächlich, wie Sie richtig sagen, jetzt da auch Besuche machen. Und das machen Sie sicher im Sinne von, ich möchte nicht leiden mit meinem Unternehmen oder ich möchte sogar besser stehen mit meinem Unternehmen. Und das Thema Regulierung ist eins, was auf der Agenda steht. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir auch deutlich machen, was Europa kann. Europa ist ein riesiger Markt. Und wir sollten nicht einfach, weil ein Herr Trump sagt, dann mache ich das nicht mit euch, sagen, oh ja, aber dann knicken wir ein. Ne? Dann sollte man sagen, ja, dann seht mal zu, was ihr macht ohne Europa, wenn ihr mit China auch keine Geschäfte macht. Also wir brauchen auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Natürlich müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes, bei der Verteidigung gilt ja Ähnliches, nachrüsten. Aber wir müssen selbstbewusst auftreten. Und deswegen auch dieser Plan vorab, was würden wir tun, wenn? Sodass sie nicht anfangen nachzudenken. Ja, das ist bei jeder Verhandlung so. Sie dürfen nicht erst anfangen nachzudenken, sondern sie müssen eigentlich vorher die Szenarien im Kopf haben und dann sagen, bis dahin können wir gehen und da hört's auf. Ja, und was ja auch interessant ist, das war ja durchaus auch in der ersten Administration von Trump der Fall, dass zum Beispiel, als er gesagt hat, ich steige aus dem Klimaabkommen aus, es Bundesstaaten gab, die gesagt haben, aber wir nicht. Ja, und Kalifornien beispielsweise ja durchaus, und Kalifornien ist richtig groß. wenn Kalifornien sagt, wir machen das alleine für uns und wir meinen, es sollte ethische Grundlinien geben und es sollte Data Privacy geben, dann ist das sehr schwer, wenn man Wisconsin oder Connecticut ist, sich dagegen zu stellen. Also wir müssen genauso agieren, wie wir vermuten, dass der Gegenspieler agiert. Das ist eine Verhandlungsstrategie. Und dann müssen Sie wirklich sagen, okay, jetzt gucken wir uns mal die Bundesstaaten an. So genauso wie sich Herr Trump vermutlich gerade anguckt, was kann ich mit Frau Meloni oder Herrn Orban machen? Das heißt, wie kann ich es schaffen, dass Europa nicht geeint ist? Ja, was ein ganz wichtiger Punkt eigentlich ist, dass Europa geeint bleibt. So, genauso können wir aber auch sagen, okay, welche Bundesstaaten sind für uns wichtig, weil da viel deutsche Industrie ist oder weil die viel Macht haben, weil sie sehr groß sind, sehr viel Industrie haben. Und da ist sicher Kalifornien ein sehr wichtiges, aber durchaus auch Texas. Die machen sehr viel mit Nachhaltigkeit. Um dann zu sagen, okay, wir reden mit denen. Ja, wir haben Städtepartnerschaften. Die Städte, die Staaten wollen nicht, dass die deutschen Unternehmen da was abziehen und deinvestieren. Genauso wenig, wie wir es in Deutschland wollen. Wir haben uns aufgeregt, wenn Intel nicht kommt. Ja, und da dürfen wir eben nicht sagen, oh, und wenn der jetzt kommt und uns droht, um Gottes Willen, sondern müssen sagen, nee, halt mal. Wir haben einen großen europäischen Binnenmarkt. Wir haben Regeln, die durchaus auch für andere gelten. Wir haben in dem Sinne noch eine gewisse Neutralität. Also wir wollen auch, sage ich auch ganz offen, Geschäfte mit China machen. Viele amerikanische Unternehmen wollen das aber auch. Europa und China sind riesige Märkte für Amerika. Und Amerika hat, sie wollen es groß machen, ja, aber sie haben nicht mehr viel Industrie. Und da kann man durchaus auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein als Europa auftreten, solange man sich nicht in einzelne Länder zerlegen lässt.
Und wie hoch sollte man pokern? Was würden Sie empfehlen? Also wenn es jetzt gerade um diese Strafen geht, was so Richtung Tech-Konzerne, da gibt es ja immer wieder welche. Also leben wir zur Not mal mit, es gibt mal kein Instagram, ist erstmal down bei uns. Also wäre das auch ein realistisches Szenario?
Ja, es kommt drauf an, wen Sie fragen. Ich könnte gut einen Tag ohne Instagram leben oder auch ein Jahr.
Ja, ich würde jetzt mal
viele andere vermutlich fragen, nicht.
Aber, wir machen was mit Medien, das wäre ganz schwierig.
Das wäre schlecht, aber ja gut, vielleicht wäre es auch mal gut für uns, was das schon.
Na, im Zweifelsfall ist das jetzt. Wir haben jahrelang gesagt, wir können nicht auf russisches Öl verzichten. So, okay, dann klemmt es mal ab und dann gucken wir mal, wie schnell wir kreativ werden und unsere eigene Plattform aufbauen. Also es ist jetzt sehr radikal, ja. Aber also, ich meine, es wurde ja verschiedentlich schon eingesetzt in bestimmten Ländern als politisches Druckmittel, ne? Und zu sagen, okay, wir schalten jetzt einfach mal Facebook oder Instagram oder WhatsApp ab. Das wird ja immer als Repressalien benutzt. Es sind mächtige Tools, wo das Volk auch sehr schnell ungehalten wird und im Zweifelsfall den Regierenden dann es gar nicht gefällt. Aber vielleicht setzt es auch Kreativität frei. Also es ist schwer immer zu sagen, wie weit gehe ich bei einer Verhandlung, nicht? Also was kann ich bieten, was habe ich selber und wie hoch ist mein Risiko? Die Fragen müssen sich beantworten.
Wenn wir jetzt auf das Kabinett Trump oder auch auf die Berater schauen, die er so mit sich zieht, klar, Elon Musk ist so ein viel zitierter. Dann haben wir natürlich Peter Thiel, der irgendwie noch von hinten die Strippen zieht, jetzt keine offizielle Rolle meines Wissens hat, aber bei J.D. Vance, dem Vize- oder designierten Vizepräsidenten, ja einen hohen Einfluss haben soll. Peter Thiel als deutschstämmiger Milliardär in den USA auch mit sehr radikalen Ansichten oder jetzt auch der Chef von Truth Social, der jetzt den Vorsitz des nachrichtendienstlichen Beirats des Residenten übernehmen soll. Da kann einem natürlich auch schon etwas schwindelig werden. Ist das jetzt eine Tech-Autokratie, die einen Präsidenten Trump womöglich auch wie eine Marionette steuert oder hat er das dann im Griff?
Wir haben in der ersten Amtszeit von Herrn Trump ja auch sehr viele Wechsel gesehen und teilweise sehr überraschende Kandidaten. Und bisher sind die ja noch nicht alle benannt. Von daher würde ich jetzt auch da erstmal sagen, das sind vielleicht sogar Testballons, ja, um zu sehen, mit was kommt man durch. Und wir haben durchaus, also der Finanzminister ist ein anerkannter Mensch, der gegen Staatsschulden ist, ja, der nicht unbedingt zum Handelsminister passt. Also von daher wäre es, glaube ich, verfrüht, da jetzt zu sagen, okay, die werden alle im Kabinett sitzen und das geht so auf keinen Fall. Es ist natürlich so, dass das Kandidaten sind, die man sich vor einiger Zeit nicht hätte vorstellen können, dass man die überhaupt auf eine Nominierungsliste tut.
Bitte, den Gesundheitsminister.
Ja.
Impfgegner und dann die Pharmaindustrie, die freut sich jetzt schon ein Loch im Bauch, glaube ich.
Ja, und die anderen, die da benannt sind, also auf den Ebenen danach, im Gesundheitsamt und so, da muss man schon genau hingucken, ja.
Ja, da komme ich dann aber auch wirklich nicht mehr mit. Muss man vielleicht mal jemandem erklären, wie das geht? Das ist schon ein bisschen viel Disruption, wenn ein Gesundheitsminister anerkannter Impfgegner ist und die Pharmaindustrie in den USA doch, ich glaube, ein großer Player ist in dem Bereich.
Das ist genau der Punkt, den wir insgesamt betrachten müssen. Man sollte nicht unterschätzen, wie groß der Einfluss der Wirtschaft, aber auch durchaus der Wählerschaft ist. Also wenn alles das durchgezogen würde, was angesagt wäre, mit viel Zinserhöhung, ja, nicht Zinserhöhung, aber die gibt's auch. Also viel Zölle, hohe Zölle auf China und Mexiko und Kanada, die im Übrigen, das wäre der Bruch eines Freihandelsabkommens, wenn das passiert, auf Europa, dann steigen die Preise in USA. Wenn gleichzeitig gesagt wird, okay, ich halbiere jetzt die Medikamentenkosten, dann müssen wir mal gucken, was die Pharmaindustrie macht, ja? Inwieweit die dann mit ihren Muskeln spielt. Das alles schadet der amerikanischen Wirtschaft und amerikanischen Wählern. Es führt zu einer Inflation. Man hat über die Staatsverschuldung jetzt schon hohe Zinsen, die weiter steigen würden. Man hat einen starken Dollar. Und ich glaube eben, dass das einfach viele Sachen sind, die so große Ansagen sind, die dazu genutzt werden, um zu dealen, die sich aber so nicht realisieren, weil sie auch ganz massiv den USA schaden würden.
Also deswegen würde ich gerne noch einen Schluck nach Deutschland kommen. Sie haben ja Einblick in viele Unternehmen, auch wahrscheinlich durch, man trifft sich hier und da. Es wird viel über Bürokratisierung bei uns gesprochen und Entbürokratisierung. Ja? In den USA soll das ja dann jetzt disruptiv passieren. Wie schlimm ist das wirklich? Also wir hatten mal hier den Ex-Bitkom-Chef Achim Berg, der gesagt hat, wir brauchen mal wieder den großen Knall. Also hat er wortwörtlich, glaube ich, gesagt.
Ja, so ähnlich.
Das kann man verstehen. Ne? Auch der Obermann hat letztens einen Post abgelassen bei LinkedIn in die Richtung, ja, wir brauchen jetzt wirklich radikale Veränderungen. Ich glaube,
René Obermann.
Naja, René Obermann. Mhm. Keiner hat so viele Leute eingestellt wie der Staat in den letzten 3 Jahren. Also Wie kommen wir da voran? Also hören Sie was aus den Unternehmen? Was sagen denn Ihre Unternehmen, wo Sie da tätig sind?
Na, ich hatte gerade neulich auf einer Konferenz von uns, war Bill Anderson auf dem Panel, der bei Bayer ja massiv umbaut, ne? Und wirklich ganz weg von Hierarchie geht, nur auf Projektstrukturen. Also rein kulturell ist das eine massive, disruptive Umbau eines Unternehmens, eines großen traditionellen Unternehmens, wo man sagen muss, okay, wir nehmen uns sicher 2-3 Jahre Zeit, aber sowas kann gehen und muss gehen. Die Frage ist, wie gut ist das Management und wie gut sind sie auch im Sinne von, welche Methoden nehmen wir? Also man kann natürlich auch sagen, okay, ich baue jetzt so und so viele Leute ab und werde automatisch dadurch disruptiv. Sie können sagen, wir nehmen jetzt, wir haben nur noch die Leute, die wir jetzt haben, wir stellen niemanden mehr ein und jetzt müsst ihr alle kreativ werden und das abschaffen, was euch sowieso keinen Spaß macht. Also das war immer so mein Ansatz, wenn Mitarbeiter gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr, wir brauchen 3 neue Kollegen. Was ich gesagt habe, die gibt's nicht. Was schafft ihr dann nicht mehr? Und jetzt machen wir mal Forced Ranking, eine Linie von 1 bis 50 und die letzten 10 streichen wir. Ja, oder dass man wirklich sagt, beim Berichtswesen, wir streichen erstmal 50% aller Berichte und gucken, wer schreit. Ja, sie können auch sehr konstruktiv arbeiten. Ich habe das einmal festgestellt in der Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, wo wir einfach sehr konkret aufgestellt haben, aus unserer Sicht, welche Informationen sind redundant, die berichtet werden. Und häufig genug ist es ja wirklich nicht bös gemeint, sondern das ist ja auch das Menschliche. Jeder Mensch, insbesondere Deutsche, versuchen kein Risiko einzugehen und deswegen versuchen sie noch eine Sorgfaltsschwelle einzubauen und deswegen wird noch eine besondere Regel gemacht. Dass man also sagt, okay, wir trauen uns, ein Risiko einzugehen, wir machen 80-20, wir werden bestimmte Sachen nicht mehr angucken. Wir werden bei Bauanträgen nur noch eine Stichprobe machen. Wir werden, wenn man nichts hört, nach 2 Monaten ist der Antrag durch. Also da können Sie, da gibt es auch Ideen und da gibt es teilweise auch Ansätze. Und davon brauchen wir nur mehr, weil gleichzeitig müssen wir dann aber auch das erklären und dann müssen wir Bürgern erklären, warum bestimmte Sachen nicht perfekt sind. Und da sind wir ja manchmal auch sehr ungnädig, ne? Und das ist wirklich ein kultureller Wechsel, den wir überall brauchen, weil die Bürokratie in den Unternehmen ist auch riesig gewachsen.
Aber da könnte ja an beiden Enden Digitalisierung, Automatisierung und letztlich ja auch der Einsatz von generativer KI helfen.
Eigentlich massiv. Das Verrückte ist ja nur, was wir an Technologieentwicklung in den letzten 100 Jahren hatten, müsste ja eigentlich dazu führen, dass wir wirklich kaum noch arbeiten müssen, ne? Aber irgendwie haben Sie zu Hause immer noch das Gefühl, dass Sie genauso viel arbeiten wie vorher, trotz Waschmaschine, Geschirrspüler und Computer. Als ich angefangen habe zu arbeiten, da hat man Buchhaltung noch mit dem Stift gemacht und T-Konten, ne? Also Konten bebucht mit aktiv und passiv und am Ende musste es aufgehen. Das weiß heutzutage es macht heute alles SAP automatisch, ja. Sie können heute, wenn Sie eine Bestellung aufgeben und die richtig aufgeben und den Wareneingang bestätigen, wird alles durchgebucht. Das muss keiner mehr anfassen. Und trotzdem haben Sie noch so viele Leute im Rechnungswesen. Warum? Weil wir versuchen, alles zu kontrollieren, ja.
Das wollte ich gerade sagen. SAP ist doch verschrien als Personalbeschaffung.
Nicht? Und diesen Mut zu haben, zu sagen, ey, nutzen wir doch bitte KI oder auch neue Technologien, um wirklich zu sagen, wir machen weniger. Also, aber es ist schon auch da eine Anekdote, ein anekdotisches Beispiel, was aber, glaube ich, symptomatisch ist. Wir hatten einmal im Vorstand ein Thema mit Arbeitnehmerüberlassung. Also wo sie dann Leiharbeitnehmer haben und nach einer bestimmten Zeit müssen sie die aber einstellen. Und dann wollten wir im Vorstand, Holdingvorstand, einen Bericht dazu haben, wo wir wie viele Leiharbeitnehmer haben in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen. Und Gott sei Dank hatte ich damals eine sehr mutige Controllerin, die mir gesagt hat, Frau Menne, und was wollen Sie mit dem Bericht tun? Ja, welche Entscheidungen wollen Sie denn auf Ihrer Ebene daraus ableiten? Weil das sieht natürlich bei einem Technikunternehmen ganz anders aus, aber als bei einem Catering-Unternehmen, ganz anders als bei einer Airline. Sie werden auf dieser hochaggregierten Ebene keine Entscheidungen treffen, sondern weitere Fragen stellen und Analyseaufträge vergeben. Was wiederum zu Arbeit und Bürokratie führt. Ja? Und den Mut zu haben, diese Kontrolle loszulassen, insbesondere ganz oben, ist, glaube ich, viel mehr als der Nutzen der Technologie, weil wir nutzen die Technologie, wir nutzen sie nur dazu, um zu sagen, ach, jetzt können wir noch mehr Fragen stellen und noch genauer analysieren. Und das müssen wir loslassen.
Ja, aber wie machen wir das?
Sie brauchen mutige Manager. Ja? Und sie brauchen gegebenenfalls, ja, also ich finde es ganz gefährlich, wenn Menschen sagen, wir brauchen großen Knall. Das ist ja wirklich so, dass Menschen jetzt sagen, ach ja, das ist der Lauf der Welt, jetzt gibt es wieder lauter Diktaturen und dann gibt es einen Krieg und dann fangen wir von vorne an und dann wird es wieder gut. Das werden wir aber nicht erleben. Ne? Also das ist nicht, also ja, ich meine im Sinne von, selbst wenn es passiert, werden wir es nicht erleben, dass wir dann alles wieder gut machen können. Das war das, was Einstein gesagt hat, ne? Also der vierte Weltkrieg funktioniert wieder mit einer Keule. Also das wollen wir eben alle vermeiden, das müssen wir vermeiden. Und deswegen brauchen Sie Mut im Unternehmertum und gegebenenfalls helfen aber Krisen. Ja, ich denke, wenn Volkswagen so eine Krise hat wie jetzt, wenn Bayer gesehen hat, so geht's nicht weiter, ja, dann werden die Manager disruptiv agieren müssen. Möglicherweise andere als die, die in den letzten 30 Jahren optimiert haben, weil man dazu eine andere Denke braucht und einen anderen Mut. Aber IBM hat sich, glaube ich, viermal schon umgebaut, weil sie kurz vor dem Bankrott waren. Ne? Also, und deswegen finde ich an dem Spruch, nutzt eine Krise auch als Chance, wirklich viel dran. Und nun haben wir ja einiges an Krisen, also kann ich nur hoffen, dass das auch genutzt wird im Sinne der Chancen.
Vielleicht letzte Frage jetzt heute, da wir sprechen, war auch gerade Vertrauensfrage im Bundestag. Haben Sie Hoffnung, dass das Gleiche für unsere Politik gilt?
Ja.
Echt?
Ja, also ich meine, also ich glaube schon, dass die Einsicht da ist. Die Problematik ist ja, wo und wie groß ist die Kompromissfähigkeit und was für falsche Kompromisse gilt man dann gegebenenfalls ein. Ich sehe ja durchaus einige gute Politik in den Bundesländern. Ich glaube, dass es sehr viele sehr vernünftige Wähler gibt, die nicht laut sind, aber die schon wissen, worum es geht. Also ich bleibe da Optimist, weil es ist um Gottes Willen, wenn...
Das bleibt uns auch
übrig. Genau. Und wir müssen daran arbeiten. Also das ist jetzt der Punkt. Also wir müssen Menschen zum Wählen bewegen. Wir müssen mehr auch in den Diskurs gehen und sagen, was nicht gut läuft, wenn wir die falschen Parteien wählen. Ich bin in der Kommunalpolitik, wo man sehr viel bewegen kann, weil man dann wirklich mit den Bürgern auch noch in der Kommunikation ist. Und da ist auch jeder einzeln aufgefordert, ein bisschen was für die Politik zu tun. Und auch, wir dürfen uns nicht in die Depression reinreden. Also und wenn wir nur noch in den Nachrichten und in den Zeitungen hören, was alles so grottenschlecht ist. Ich hatte jetzt am Wochenende einen Artikel von einer jungen Frau, auch Klimaforscherin, die einfach auch mal aufgezeigt hat, was alles besser geworden ist in den letzten 10 Jahren. Und da gibt es allerhand, darüber wird nur nicht berichtet. Ja, wir berichten immer über das, was alles schief geht. Und ich denke, das müssen wir uns ansehen, das müssen wir auch aufzeigen. Es verhungern wesentlich weniger Leute. Ja, es sind mehr Leute in Bildung, es werden mehr Kinder geimpft. Und das sind eben auch Fortschritte, für die es sich lohnt, weiter zu arbeiten, auch technologisch. Und deswegen müssen wir auch an die Politik glauben.
Es lohnt sich also, optimistisch zu bleiben.
Sie definitiv.
Wende. Vielen Dank.
Und Schlussworte.
Schöne Weihnachten.
Ja, schöne Weihnachten.
Danke gleichfalls. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.